Die Hirtmanns waren die schlimmsten Kinder der ganzen Stadt. Sie logen, klauten, rauchten Zigarren, sogar die Mädchen. Sie schlugen kleine Kinder, erzählten schmutzige Witze, missbrauchten den Namen des Herrn und setzten den alten Schuppen von Fred Schumacher in Brand. Er brannte bis auf die Grundmauern nieder und ich glaube, das überraschte die Hirtmanns. Sie zündeten zwar ständig irgendwelche Sachen an, aber es war ihnen nur ein einziges Mal gelungen, ein ganzes Gebäude in Brand zu stecken. Wem sind die Worte bekannt? Es sind doch schon mal einige, sehr schön. Für diejenigen, die es nicht kennen, Hilfe, die Hirtmanns kommen, lohnt sich. Lässt sich auch sehr schnell weglesen. Also die Hirtmanns werden im ersten Kapitel dann noch weiter beschrieben. Eine meiner Lieblingsstellen darin ist dann noch, wo bei anderen Leuten Rasen im Vorgarten war, lagen bei Hirtmanns Steine. Sie hatten auch ein Schild im Vorgarten, darauf hieß es, Vorsicht, bissige Katze. Kinder, die neu in der Gegend waren, lachten nur so lange über das Schild, bis sie die Katze zu Gesicht bekamen. Die Katze hatte einen gebrochenen Schwanz, ein zu kurzes Bein und nur ein Auge. Der Katze wegen weigerte sich der Postbote, den Hirtmanns die Post zu bringen. Wenn Sie mich fragen, sagte er meiner Mutter, dann ist das gar kein, keine Katze. Die haben sich einen Luchs in den Bergen gefangen. Ich glaube nicht, dass man einen Luchs zähmen kann, sagte meine Mutter. Die haben den auch nicht gezähmt. Ich bin mir sicher, die machen den nur noch wilder. An manchen Tagen sah man Frau Hirtmann mit der Katze an der Kette um den Block spazieren gehen. Und das erste Kapitel endet mit den Worten, wir alle waren fest davon überzeugt, dass die Hirtmanns auf direktem Weg in die Hölle ansteuerten, bis sie sich auf unsere Kirchengemeinde, meine Mutter und das Krippenspiel einließen. Also, wie gesagt, es lohnt sich sehr, dieses Buch, mehr kann ich jetzt dazu nicht erzählen, aber dieser letzte Satz, wir alle waren überzeugt, dass sie auf direktem Weg in die Hölle fuhren oder dass sie auf direktem Weg in die Hölle ansteuerten, das haben die Leute bei Zachäus auch gedacht. Zachäus, ein Zöllner. Ja gut, wir haben jetzt auch schon nicht ganz so gute Erfahrungen immer mit Zollbeamten. Zumindest, wenn wir schon mal über die Grenze fahren mussten, irgendwo, wo es dann hieß, haben sie was zu verzollen, hält man an. Und je nachdem, wie man sich verhält und einen blöden Witz macht, kann es einem noch blöder gehen. Mein Bruder hat mal einen Witz gerissen und es ging ihm danach nicht so gut. Die Zollbeamten haben sich da keinen Humor gegeben. Bei Zachäus war es ein bisschen anders. Er war Zöllner bei der feindlichen Macht, bei den Römern. Und die Römer waren jetzt nicht einfach nur Besatzer. Also das war für Israel schon schlimm genug. Wir sind kein souveräner Staat aktuell. Ach, wie schön wäre es, wenn doch der Messias da wäre, kennten die Römer aus dem Land. Sondern die Römer haben ja auch andere Götter angebetet. Das heißt, aus Sicht der damaligen Völker war es klar, oder es schien es so, die Götter der Römer waren mächtiger als die Götter Israels, beziehungsweise als der Gott Israels. Der hat sich da halt zurückgehalten. Und jetzt sind diese götzendienerischen Leute in diesem Land und können uns auch noch alles Mögliche vorschreiben. Wir können nicht leben, wie wir es gerne hätten. Und dann gibt es so Kollaborateure, wie den Zachäus. Leute aus dem eigenen Volk, die sich auf die Römer einlassen. Leute, die sagen, ich arbeite gern mit euch zusammen, ich kenne ja die Leute hier. Und dann war es so, ein Zöllner war auf einem bestimmten Punkt angesetzt. Zachäus war sogar Oberzöllner, das heißt, der hat noch ein bisschen mehr an Gebiet gehabt. Und da hieß es von den Römern, du musst so und so viel Geld eintreiben. Wie viel Geld das war, wussten nur der Zöllner und die Römer. Entsprechend konnte der Zöllner sich selber sagen, ja, dann verdiene ich mir noch was dazu. Und wenn Zachäus nun der Oberzöllner war, gab er es natürlich an seine Unterzöllner weiter. Und die haben entsprechend das Gleiche gemacht. Also die haben auch nochmal einen Aufschlag gegeben zu dem, was Zachäus seinen Leuten schon gesagt hat. Ja. Dann lebte er in Jericho, also die Stadt, wo die Leute mal mit Posaunen rumgezogen sind. Übrigens, man hat herausgefunden, welche Tonart bei Jericho gespielt wurde. Ja, ganz einfach, in D-Moll, die Mauern wurden demoliert. Das Lied Joshua führt the Battle of Jericho ist tatsächlich in D-Moll, passt wunderbar. Also, dort unten Jericho ist dann später mal wieder aufgebaut worden und der Chiel, der das gemacht hat, hat sogar noch den Fluch auf sich gezogen, den Josua da gesprochen hat. Naja, aber super Lage dort unten am Jordan, da ist es relativ flach, je nach Wetter. Man kommt gut rüber, Handelsstraßen gehen da lang, also da fließt Geld durch. Zachäus entsprechend sehr, sehr reich. Das mag ich jetzt im Lukas-Evangelium, der spiegelt immer. Also es gibt Spiegel, die weiter weg sind, Spiegel, die näher dran sind. Hier haben wir einen Spiegel relativ nah aneinander. Also falls ihr eine Bibel da habt, könnt ihr aufschlagen, Lukas 19 und direkt im Kapitel vorher, in Kapitel 18, kommt der, wie wir ihn gerne nennen, der reiche Jüngling zu Jesus, der dann zu ihm sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus sagt zu ihm, du kennst die Gebote, zählt ihm ein paar auf. Der reiche Jüngling sagt, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Jesus sagt ihm, eins fehlt dir noch, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und folge mir nach, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dieser Mann hängt so an seinen Reichtümern, dass er es nicht kann. Dann kommt dieser berühmte Ausspruch, wie schwer kommt ein Reicher in das Reich Gottes? Es ist leichter, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Für die Jünger völlig abtrünnig, beziehungsweise völlig hirnrissig, weil eigentlich bei denen galt, die Leute, die fromm sind, sind von Gott gesegnet, das sind die Reichen. Also natürlich wussten die, es gibt auch ein paar gottlose Reiche, aber wenn er doch sagt, ich halte die Gebote, dann ist er doch gesegnet von Gott. Das ist doch, der muss doch in den Himmel. Und die Jünger sagen alle, wer kann dann selig werden? Und Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das Schöne ist, jetzt erleben wir so ein Beispiel. Zachäus auf der anderen Seite ist auch reich, aber bei dem haben die Leute gesagt, da ist keine Chance, dass der jemals in Gottes Reich hineinkommt. So wie der an dem Reichtum hängt, also nicht nur an dem Reichtum hängt, sondern der ist ein Betrüger, der arbeitet mit den götzendienerischen Römern zusammen, der verehrt also in gewisser Weise zumindest indirekt selber Götzen. Nee, das geht nicht. Und nun ist Jesus unterwegs und macht einen Bogen. Wenn man nach Jerusalem geht, kann man eigentlich relativ schnurstracks nach Süden gehen. Aber Jesus nimmt sich die Zeit, er geht diesen Bogen, geht runter nach Jericho, das ist übrigens die tiefstgelegene Stadt der Welt. Von da sind es 1200 Höhenmeter bis Jerusalem hoch. Und er geht dorthin, viele Leute folgen ihm und das kriegt natürlich auch Zachäus mit. Zachäus, warum er jetzt so direkt sich eingelassen hat auf die Römer, wissen wir nicht. Vielleicht lag es an seiner Vergangenheit, vielleicht haben ihn Leute früher falsch behandelt und dann hat er gesagt, so, jetzt zahle ich es euch heim. Vielleicht ist er auch irgendwie anders dazugekommen oder er musste sich erstmal Schulden abarbeiten und hat dann gesagt, ja, da kriege ich wenigstens Geld. Ob er nun auf einem gewissermaßen ehrlichen Weg dahin gekommen ist oder ob er gesagt hat, ich räche mich an den Leuten oder was auch immer, er ist jetzt in dieser Position und das kennt ihr bestimmt bei euch selber, wenn jemand mal in einer Schublade drin ist, kommt er wahnsinnig schlecht raus. Nun ist Jesus bei Jericho. Und dann heißt es von Jesus, und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Also das, was ich gerade schon beschrieben habe, Zöllner, passt überhaupt nicht. Und dann ist er auch noch reich, lauter, gottloser Mammon, mit dem er sich da reich gemacht hat. Nee, das geht nicht. Und er begehrte, Jesus zu sehen. Da kann ja jeder kommen. Also ich meine, schon logisch. Ich wage zu behaupten, jeder von uns hier wird sich das nicht entgehen lassen, wenn Jesus da wäre. Irgendwie, oh, Jesus ist da. Moment, ich lasse alles stehen und liegen und mache mich dran. Und vielleicht sind wir jetzt auch eher noch Leute, die zumindest einigermaßen uns versuchen, an Gottes Wort zu halten. Also denken wir uns, ja, es geht ja noch. Bei Zachäus heißt es dann, er konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum er sich dann hat zum Zöllner machen lassen. So ein Minderwertigkeitskomplex. So, man muss ja irgendwie das bisschen kompensieren. Vielleicht als Kind gehänselt worden wegen seiner Größe und hat sich gesagt, jetzt werde ich wenigstens der Reichste von euch allen und zahle es allen heim. Aber das ist jetzt wirklich problematisch. So ein kleiner Mann, den keiner mag, bei dem alle sagen, ach, bei dem ist doch sowieso Hopfen und Malz verloren. Was will der hier eigentlich? Nee, der soll mal ruhig wegbleiben. Vielleicht haben wir ihn manche auch angespuckt. Das ist ja im Orient noch mal schlimmer als bei uns. Was auch immer, er konnte halt nicht. So eine riesen Menschenmenge, da hat er nicht unbedingt durchgepasst. Und dann hat er sich mir wahrscheinlich überlegt, so, wenn Jesus jetzt durch Jericho geht, dann wird er die Hauptstraße nehmen, weil so viele Leute dabei sind. Aha, da vorne, okay, dann müsste ich jetzt rechts und links und überhaupt und, oh, wunderbar, da steht dieser Baum. Und er lief voraus. Allein schon das ist jetzt auch nochmal ganz besonders, wer reich ist im Orient, der läuft nicht. Das ist unter der eigenen Würde zu laufen. Man lässt Diener laufen, aber man läuft doch nicht selber. Zachäus mag sich jetzt gedacht haben, die ganze Stadt ist sowieso noch da am Eingang, jetzt sieht mich auch keiner. Also selbst wenn er sich etwas entwürdigt, das macht jetzt noch weniger. Und er ist losgelaufen, lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum. In Israel sind nicht alle Bäume nur deswegen gepflanzt worden, damit man Früchte davon erntet. Als wir in Israel waren mit meiner Heimatgemeinde, haben wir unseren Guide immer gefragt, du sag mal, was ist das für ein Baum? Und seine Antwort war normalerweise Schattenbaum. Das können wir bei dem Wetter heute recht gut nachvollziehen. Heute Morgen in Schmie haben wir eigentlich Gottesdienst draußen gefeiert und erstmal normal gestuhlt, dort wo wir sonst immer hatten. Und dann, nee, zu warm, da hinten ist Schatten. Wunderbar. Wir mussten bloß noch mal eine Kabeltrommel von jemandem holen, die 60 Meter lang war, damit es geklappt hat. Aber ansonsten, Schatten ist wichtig. Und bei diesem Baum, dieser Maulbeerbaum, der ist auch sehr schön belaubt. Das heißt, man kann sich oben drin verstecken und es sieht einen keiner. Sind eigentlich die besten Verstecke, wo man selber rausgucken kann und es guckt jemand hin und wenn der nicht genau weiß, wo er hingucken muss, sieht er nichts. Also irgendwo in einem Busch, in einem Baum, was auch immer, in einer Hecke, wo man selber wunderbar rausgucken kann und man denkt sich vielleicht manchmal noch, die Leute sehen mich, aber nee, wegen der vielen Blätter ist da nichts, was auffallen kann. Und ich finde das dann so interessant. Es heißt, er stieg dahin auf. Erstmal, er hat sich schon entwürdigt dadurch, dass er läuft. Und jetzt steigt er auch noch auf diesen Baum. Ich kann mir gut vorstellen, Zachäus war jetzt, weil er reich war, auch ein bisschen beleibter. Denn wer es sich leisten konnte, konnte natürlich auch ein bisschen mehr essen und überhaupt. Und da er ja nur Brotarbeit hatte, wenn man so will, hat er nicht so viel körperliche Ertüchtigung gehabt. Und ein bisschen korpulenter war ja auch angesehen damals, nicht so wie heute. Heute ist es genau umgekehrt. Und er hat sich dann trotzdem darauf begeben, in seinen guten Klamotten. Kraxelt auf diesen Baum rauf. Und er hat sich wahrscheinlich gesagt in dem Augenblick, wie gut, dass jetzt niemand da ist. Vielleicht noch irgendwo sind die Kleider irgendwo zerrissen und so weiter an den Ästen oder was auch immer, oder auf alle Fälle schmutzig geworden. Und zumindest ich an der Stelle von Zachäus hätte mir gesagt, ich bleib hier oben drin im Baum, bis alles vorbei ist. Ist ja kühl oben drin gewesen, keine Ahnung, wie spät es zu dem Zeitpunkt war. Auf alle Fälle hat er sich gesagt, ich lasse jetzt die ganze Menge vorbeigehen, kann Jesus hoffentlich sehen. Und damit mich keiner sieht, weil ich keine Lust habe, noch weiter mich zu demütigen, bleibe ich hier oben drin. Also, er lief voraus, entwürdigt sich, stieg hinauf auf einen Maulbeerbaum, um zu sehen, denn dort sollte er, also Jesus, durchkommen. Und dann geht's los. Also vielleicht hat er sogar noch vorher bemerkt, wenn ihr das im Lukas-Evangelium kennt, da wird der blinde Bartimäus noch vorher geheilt. Das heißt, es ist viel los dort vor Jericho, wunderbar. Er kann sich richtig gut einlisten und dann hört er, da kommen sie. Aha. Wahrscheinlich erstmal schon eine größere Menge, die vorauskommt, bestimmt Kinder. Alles läuft voran. Und dann sieht er ihn, Jesus. Oh, wunderbar, von Weitem. Ah, lehnt sich ein bisschen raus, gucken, dass er nicht rausfällt, gucken, dass ihn auch keiner sieht. Und Jesus kommt näher und näher und Zachäus kann sein Glück schon fast nicht fassen. Er wollte ihn von Weitem sehen. Der hätte dafür vielleicht auf eine Mauer drauf klettern können, das hätte ihm gereicht. Und als Jesus zur Stelle kam, sah er auf. Also Jesus kommt an, steht genau unter dem Baum. Alles guckt natürlich nur auf Jesus, also keiner weiß, dass Zachäus da ist. Und dann steht Jesus da, guckt hoch. Zachäus, komm runter. Also, wir lesen ja gleich, er hat sich schon gefreut am Ende, im Endeffekt drüber, aber erstmal dieses, wie, Moment mal, der weiß, dass ich hier bin? Wie, Moment, halt, nein. 1000 Tode gestorben. Also, Zachäus, steig eilend herunter, sagt Jesus sogar. Und da ist vielleicht bei ihm noch erst wirklich alles, was, wie, warum? Hä? Denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Da steht nicht, Jesus sagt, ich will in deinem Haus einkehren. Oder ich sollte vielleicht in deinem Haus einkehren, sondern ich muss in deinem Haus einkehren. Jesus verwendet an ein paar ganz wichtigen Stellen das Wort muss. Und hier ist eine Stelle davon. Und das ist so, wo man sich denkt, Moment mal, Jesus ist doch Gott selber. Der muss doch eigentlich gar nichts. Das ist der, dem, also wie wir es im schönen Weihnachtslied singen, dem alle Engel dienen. Aber dann heißt es eben auch, wird nun ein Kind und Knecht. Und Jesus, der allmächtige Gott in Menschengestalt, steht nun da und sagt zu Zachäus, diesem kleinen Sünder, der sich aber bereichert hat mit lauter fremdem Geld, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss heute dein Gast sein. Also fast schon, dass Jesus zu Zachäus sagt, nicht nur du hast keine Wahl, ich habe auch keine Wahl. Und es ist kein, bringen wir es hinter uns, sondern komm herunter. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Also eben vor allem in dieser Situation, eigentlich, ich bleibe hier bis heute Abend. Ich will mich nicht demütigen lassen. Die Leute hassen mich sowieso und lachen mich alle aus. Und jetzt wird er gewissermaßen von Jesus bloßgestellt, dass alle wissen, er ist da oben. Und dann steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter. Und da wahrscheinlich noch, also erstmal beim Hochsteigen wahrscheinlich schon einiges, da sind ihm vielleicht auch ein paar Flüche entrutscht und so weiter, klettert da hoch, um irgendwie zu gucken, dass er da hochkommt. Ganz unbeholfen. Und jetzt steigt er wieder runter und vielleicht ist er sogar noch den letzten halben Meter gefallen, was auch immer. Aber in dem Augenblick wird sich keiner getraut haben, ihn auszulachen. Weil er genau das bekommen hat, was so viele andere auch gewollt hätten. Dass Jesus bei ihm zu Gast kommt. Und dann kommt Jesus jetzt bei diesem Zachäus zu Gast. Was bildet der sich eigentlich ein? Also, er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Endlich mal ein Besucher, der kein Kollege ist oder kein Staatsbeamter. Also die Zöllner untereinander haben sich ja schon noch irgendwie verstanden. Man muss ja irgendwie Freunde haben und dann hat man zur Not die vom gleichen Berufsstand, wenn es schon so ein einsamer Beruf ist. Aber dann kommt plötzlich so einer bei ihm an. Also erstmal einer, der kein Zöllner ist, und dann kommt Jesus bei ihm vorbei. Er wäre zufrieden gewesen, wenn er Jesus hätte sehen können. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich muss bei dir zu Gast sein. Als sie, also die anderen alle, das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Also, sofort macht es die Runde. Das ist im Orient nicht anders als hier. Sobald irgendwelcher Klatsch und Tratsch ist, macht es die Runde. Und wenn es dann auch noch bei Zachäus ist, bei diesem Sünder, kannst du dir vorstellen, was? Dieser Jesus, ja, was ist denn? Der ist zum Zachäus gegangen. Zum Zachäus? Ja, stell dir vor. Und geht noch hin und her. Was, der Zachäus? Ja. Hin und her und hin und her. Und es macht die Runde. Hey, hast du schon gehört? Jesus ist bei Zachäus. Alle wollen hin. Was macht Jesus bei Zachäus? Und es können alle zugucken, weil es in Israel so ist, die Häuser sind nicht so, also das ist nicht, dass Jesus hier reingekommen wäre, die Tür ist zu. Na gut, das könnten die Leute hier noch an den Fenstern stehen. Aber es war ein großer Innenhof, war eine Tafel und auf der einen Seite war es auch noch komplett offen. Da wurde dann nur ein Tor abends zugemacht. Und da sitzen sie alle. Das heißt also, die ganze Stadt kann bei Zachäus vor dem Tor stehen und zugucken. Und jetzt stehen nicht die frommen Leute ganz vorne dran. Jetzt stehen die nicht frommen Leute vorne dran. Jetzt ist Zachäus da mit seinem ganzen Haus. Und während draußen alles anfängt zu murren und rumoren und sich sagt, was ist das für ein Jesus? Also, was bildet der sich ein? Wenn man im Orient mit jemandem isst, dann macht man sich eins mit dem. Und für die war das sogar noch mehr so, dass Jesus sagen würde, damit, was Zachäus macht, das ist in Ordnung. Das merken wir hoffentlich gleich noch, das ist nicht so. Aber für die steckte das da drin. Jesus isst mit diesem Sünder und damit heißt er das alles gut, was er macht. Und nicht nur das, die essen dasselbe Essen, und werden damit sozusagen einander ähnlicher. Die werden eins miteinander. Was soll das? Ein großer Skandal. In der Bild-Zeitung hätte das auf alle Fälle drin gestanden. Und in manchen anderen Zeitungen auch, die irgendwie nur immer auf Schlagzeilen aus sind. Zachäus lässt sich überhaupt nicht davon stören. Der ist gewohnt, dass die Leute über ihn reden. Jesus ist es auch gewohnt, dass die Leute über ihn reden. Also sitzen da zwei Leute beisammen, die gewohnt sind, dass alles über ihn redet. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jetzt passiert bei Zachäus etwas, das beim reichen Jüngling nicht möglich war. Jesus hat zum reichen Jüngling gesagt, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und auf dem Wort Jesu hin hat es der reiche Jüngling nicht geschafft. Zachäus sitzt einfach mit Jesus beisammen, verbringt Zeit mit Jesus. Und auf einmal ist diese Kette zersprungen, die der Reichtum an ihm hatte. Einer der Gründe, warum ich das Lied Break Every Chain vorhin gesungen habe. Die Ketten sind zersprungen, dadurch, dass Jesus in die Situation hineingekommen ist. Zachäus, der so reich war, sich an seinem Reichtum gefreut hat, hat gesagt, das ist mir alles nicht mehr wichtig. Ich gebe jetzt die Hälfte von dem, was ich habe, den Armen. Also die Hälfte von seinem Besitz geben ist eine typische Phrase im Alten Testament. Der war auch noch frei, mehr zu geben, aber er musste eigentlich gar nicht. Aber er hat gesagt, ich gebe die Hälfte von dem, was ich habe, weg. Das kriegen die Armen, die mir nichts dafür wiedergeben können. Und wenn ich jemanden betrogen habe, kriegt er das Vierfache zurück. Das ist tatsächlich aus den 5 Büchern Mose. Da sagt Mose Gott sagt zu Mose in 2. Mose 21, wenn jemand gestohlen hat, muss er es um das Vierfache ersetzen. Das ist dann ja schon mal etwas, okay, da macht man sich Gedanken, nehme ich dem jetzt das weg oder nicht, wenn ich erwischt werde, muss ich halt und so weiter. Und Zachäus hat anscheinend genug Geld, dass er sagen kann, ich gebe schon mal von meinem Besitz die Hälfte und dann kann ich jedem noch wieder das Gut machen, was ich ihm zu viel abgeknüpft habe. Und das wusste nur Zachäus, wem er zu viel abgeknüpft hatte. Die haben sich mitunter schon gedacht, dass er zu viel abgeknüpft hat. Aber sie konnten es nicht. Und so wusste Zachäus, ich muss jetzt bei jedem Einzelnen vorbeigehen. Und dem sagen, du, ich habe dir so und so zu viel abgeknüpft, hier hast du das, was du hast und nochmal so viel drauf, dass du das Vierfache zurückkriegst. Die Leute staunen. Also wirklich wahrscheinlich richtig mit runtergefallener Kinnlade. Das macht Zachäus jetzt? Moment mal. Das geht doch gar nicht. Wie soll da... Bitte? Zachäus? In einem Kindermusical, wo es auch um Zachäus geht, ist ein so wunderbarer Satz. Da sieh mal einer an. Zachäus wird sozial. Also, was man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Der macht das jetzt. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Erstmal Wortspiel. Das Wort Heil im Hebräischen heißt Jeschua. Oder Jeschua, ein bisschen anders betont. Jesus im Hebräischen heißt Jeschua. Also sagt hier Jeschua, heute ist diesem Hause Jeschua widerfahren. Dieses Haus hat heute Rettung erfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Damit will Jesus klar machen, dieser Mann ist Teil der Verheißung, die für Abraham gilt. Die Verheißung, die Gott damals Abraham gegeben hat, in deinem Nachkommen werden alle gesegnet werden oder alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. In dem Nachkommen, der nämlich gerade bei Zachäus zu Hause ist, in Jesus. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Dort, wo das völlig unmöglich war, aus menschlicher Sicht. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Jesus sagt nochmal, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn, und dann kommt der Wochenspruch für diese Woche, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, oder andere Übersetzung, zu retten, was verloren ist. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen, um ganz gezielt auf Leute zuzugehen. Und das gerade bei den Leuten, bei denen man denken kann, da ist nichts zu machen. Zum einen wirklich, also aus der Perspektive, dass wir sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, der ist sowieso so tief drin, dreckiger Sünder, spucken wir selber noch drauf in unserem Herzen. Aber auch bei denen wir fast schon dabei sind, die Hoffnung aufzugeben. Bei denen wir schon so lange dafür beten, hoffentlich auch von Jesus erzählen, zumindest erzählt haben, und denken, oh, das bringt einfach nichts mehr. Da passiert nichts. Sowohl bei denen, die wir selber komplett abstempeln als verloren, weil die wollen nicht oder die können nicht oder was auch immer, also überhaupt mit denen wir Gott nichts zu tun haben, und auch bei denen, die sagen, bei denen wir sagen, die wollen doch mit Gott nichts zu tun haben. Bei solchen Leuten kommt Jesus vorbei, wenn wir es am wenigsten erwarten. Das mag ich so bei Jesus. Das hat niemand erwartet, dass er bei Zachäus vorbeikommt. Aber auch gar keiner. Der Einzige, also mitunter hat es Jesus bis zum frühen Morgen selber nicht gewusst. Wir wissen ja, Jesus ist immer frühmorgens ins Gebet gegangen. Und da hat er wahrscheinlich dann vom Vater die Anweisung bekommen. Heute ist das los, heute ist das los, heute ist das los. Und du machst dies und das und jenes. Und eben, und du musst heute zum Zachäus. Auf deinem Weg, bevor du nach Jerusalem hochgehst, um dich kreuzigen zu lassen, musst du erst noch bei Zachäus vorbei. Bei dem alle Welt sagt, da ist nichts zu machen. Aber das ist Jesu Aufgabe. Jesus ist eben gekommen, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen. Suchen ist ziemlich aktiver Prozess. Das dauert aber auch manchmal. Es ist, weiß ich nicht, ob ihr auch für Leute betet, dass sie zum Glauben kommen und seid zumindest zwischendurch mal ans Verzweifeln gekommen, warum es so lange dauert. Suchen braucht eben. Jesus hat ja auch eine Zeit gebraucht, bis er erstmal beim Baum war. Und dann hat es nochmal eine Zeit gebraucht, bis er bei Zachäus war und sie zusammen gegessen haben, weil das Essen bestimmt auch erstmal gemacht werden musste und alles. Es hat gedauert, aber dann auf einmal kam der Durchbruch. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen. Wo man sich manchmal ja auch fragt, Jesus sieht doch genau, wo es ist, aber in der geistlichen Welt geht noch manchmal einiges anderes ab. Da versteckt sich, wenn man so will, der Ungläubige vor Gott, wie Adam und Eva im Paradies. Dass sie meinen, Gott wird sie ja nicht sehen und irgendwie, man will halt doch nicht, man hat schon irgendwie noch und überhaupt und sowieso, aber und dann kommt Gott an und spricht uns mitten in diesem Laub an und sagt, komm raus. Aber das Schöne ist, Jesus ist eben gekommen, um zu suchen und selig zu machen, um zu retten, was verloren ist. Und dieses Retten, das bedeutet nicht nur das Herausretten aus der Sünde. Jesus ist nicht nur gekommen, um die Sünder zu retten und dann lässt er sie einfach allein. Manchmal haben wir das Gefühl. Ja, wenn die Person gerettet ist, ist doch alles super, wunderbar und so weiter. Und dann kommen die nächsten Schwierigkeiten und auch da gilt wieder, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da, wo mir die Ruhe abhanden gekommen ist, weil mir der Teufel ständig mit Sorgen kommt, da darf ich auch wissen, Jesus kommt, um mich da in meinen Unruhen zu suchen und wieder rauszuholen. Da, wo ich bemerke, der Teufel attackiert mich, dass ich in einem permanenten Kampf bin, da kommt Jesus hinein, sucht mich und holt mich wieder heraus, schenkt mir seinen Frieden. Kämpft für mich dort in der Situation und holt mich heraus. Immer und immer wieder, ganz gleich, was meine Notlage ist, darf ich wissen, Jesus kommt hinein. Er muss mich manchmal ein bisschen suchen, weil ich mich irgendwie etwas zu sehr vor ihm verberge, wie es scheint. Auch wenn ich schreie, braucht es ja trotzdem manchmal etwas. Wenigstens in der geistlichen Welt. Bis Jesus wirklich durchkommt. Bis er wirklich bei mir sieht, jetzt ist dieser Moment da. Aber auch da gilt es, ganz gleich, was es ist. Bei allen Nöten an Leib, Seele und Geist, wo mir das Leben bedroht wird durch Krankheit und Tod, selbst da kann ich noch ausrufen. Und Jesus kommt hinein in die Situation und rettet. Wenn er schon einen Menschen wie Zachäus retten kann, kann er das bei uns auch. Bei Zachäus, bei dem alle Welt gesagt hat, da ist nichts mehr zu machen. Nach menschlichem Ermessen nichts. Aber dann kommt Jesus hinein und die Ketten zerbrechen. Die Ketten, die der Teufel immer wieder schmiedet. Die Ketten, mit denen er uns in der Sünde ankettet, dass wir in die Hölle müssten, aber auch danach all die Ketten, die er uns immer wieder neu anbietet. Probier doch mal diese Kette der Angst. Probier doch mal diese Kette. Probier doch mal diese Kette. Auch diese Ketten müssen alle zerbrechen. Die Ketten, in die ich mich selber einwickle, weil ich im Streit bin mit jemand anderem. Jesus kommt herein in die Situation und die Ketten zerbrechen. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien, um uns zu retten aus diesen Situationen, ganz gleich, was es ist. Eben, also diejenigen, die noch nicht erreicht sind, aber auch bei uns möchte er immer und immer wieder der Retter sein. Und bei Zachäus zeigt sich das auf eine ganz besondere Weise, nämlich, dass er seinen Geldbeutel locker machen kann. Keine Sorge, ich mache jetzt keine Kollektenpredigt daraus, aber man merkt es ganz oft, da wo die Leute Jesus ergriffen haben oder von Jesus ergriffen sind, da können sie die Hand aufmachen. Also, auch wenn es beim Streit ist, wo die Faust geballt ist, wenn Jesus hineinkommt und die Leute ergreift, dann kann ich die Hand aufmachen und zum Frieden anbieten, selbst wenn der andere vielleicht noch nicht will. Immer und immer wieder kommt Jesus da hinein in die Situation und sprengt die Ketten. Warum? Weil er dazu gekommen ist. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das, was mir persönlich verloren gegangen ist, was ihm sozusagen verloren gegangen ist als dem guten Hirten, dem geht er nach. Und er bringt es alles wieder zurück und noch viel, viel mehr. In gewisser Weise predige ich mir selbst, aber ich hoffe euch auch, dass ihr ermutigt seid. Haltet euch daran fest. Jesus hat ein viel größeres Anliegen, uns zu retten. Also uns, die Gotteskinder, aus unseren Nöten und auch diejenigen, die er erst noch wieder zurückholen muss. Jesu Anliegen ist viel, viel größer als bei uns. Wir leiden mitunter schon darunter. Ich kann mir vorstellen, die Mutter von Zachäus wird zum Teil auch gesagt haben, mein Sohn, was ist mit dem nur los? Und alles Mögliche. Und wenn sie nicht in Jericho gewohnt hat, dann wird sie ein paar Tage später aus allen Wolken gefallen sein, aber vielleicht schon an demselben Tag. Das hat Jesus mit meinem Sohn gemacht. Wahnsinn. Und wenn Jesus hereinkommt in die Situation, werden wir alle anfangen, uns darüber zu, nicht zu amüsieren, vielleicht doch. Wir werden halt auf alle Fälle ganz fröhlich sein und tatsächlich auch lachen können wieder, weil da unten in dem Ganzen drin ist kein gutes Lachen, nur irgendwie so ein blödes, zynisches Lachen, aber plötzlich sind wir wieder befreit. Plötzlich hat Jesus uns rausgeholt, wo wir im Glauben seine Hand ergriffen haben. Da können wir Dinge loslassen, da sind die Ketten weg und wir sind frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Auch wenn der Teufel immer und immer wieder bei uns ankommen will. Und wenn er in unserem eigenen Leben die Ketten immer wieder macht, durch diverse Angriffe, auch wenn er in der Gemeinde immer wieder mit Angriffen kommt, dass wir nicht mehr frei sind, einander zu begegnen, durch Streit oder was auch immer, Jesus kommt herein. Weil das sein Auftrag ist. Ja, manchmal schickt er uns Menschen dazu, weil in jedem von uns lebt Jesus. Jedem einzelnen Christen lebt Jesus drin. Und dann ist manchmal für uns dann die Aufgabe, oh, jetzt muss ich dahin, weil Jesus in mir und überhaupt. Aber Jesus wirkt schon vorher vor Ort, weil es ihm ein Anliegen ist. Weil er will, dass Menschen gerettet werden. Er will jeden Einzelnen retten und geht jedem Einzelnen nach. Selbst mir, wenn ich mal wieder, obwohl ich Gottes Kind bin, schon auf eigene Wege, auf Abwege komme. Jesus ist hinter dir her, aber auf eine gute Weise. Er möchte dich zurückbringen und er möchte dir alles wiedergeben, was verloren ist, was der Feind gestohlen hat. Und will dich wieder zurückbringen in die Verheißung, die Abraham gilt, durch Jesus. Herr Jesus, das wollen wir in Anspruch nehmen. Das wollen wir selber ergreifen. Wir wollen loslassen, was uns festhält. Und wollen dich freudig aufnehmen, wie es Zachäus getan hat. Wir wollen uns demütigen vor dir und vor anderen, wenn es nötig ist. Wir wollen darauf vertrauen, dass du hineinkommst in die Situation und alles sprengst. Wir wollen geduldig sein, wo es noch braucht, weil du noch suchst. Aber wir wollen nicht aufgeben, weil wir wissen, dass du dazu gekommen bist. Dass du Menschen retten willst. Dass du sie zurückbringen willst in die himmlische Gemeinschaft. Das, was uns einst verloren gegangen ist. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen und auch der ganzen Gemeinde das nochmal aufs Herz legst. Du willst die Leute retten. Und du gehst den Menschen nach. Und dass du uns aber auch zu deinen Boten machst, dass wir den Leuten nachgehen. Dass wir ihnen mit Liebe begegnen. Und dass sie dadurch von dir ergriffen werden. Wirk du das. Schenk du eine große Ernte hier. Wir danken dir dafür, dass wir darauf vertrauen können. Du bist der Herr der Ernte, du sendest Arbeiter in deine Ernte. Und du gehst selber mit. Darauf dürfen wir vertrauen und wir wissen, du machst uns frei, du sprengst alle Ketten.